Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Politik auf den Punkt gebracht. Ich bin Dominik, mir gegenüber wie immer Michael. Und Michael, wir haben uns in dieser Woche einen sehr, sehr spannenden Gast mit einem sehr spannenden Verein und spannenden Projekt eingeladen. Erzähl unseren Hörerinnen und Hörern da draußen nochmal, wen wir eingeladen haben und worüber er mit uns gesprochen hat.
Wir haben Francesco Zimmermann eingeladen. Er war Schüler am deutsch-französischen Gymnasium, jetzt ist er Student und er hat den Verein Let's Promote Europe mitgegründet und die veranstalten ein europäisches Schülerparlament.
Genau, aber nicht das klassische, so wie man das vielleicht kennt, sondern die machen dieses Schülerparlament auf ganz spezielle Art und Weise. Das heißt, die gucken sich nicht nur an, ja, wie funktioniert so eine Parlamentssitzung, sondern die lassen Schülerinnen und Schüler eine Richtlinie bzw. einen Gegenantrag zu einer oder einen Änderungsantrag zu einer Richtlinie, einer EU-Richtlinie erarbeiten. Das klingt wahnsinnig bürokratisch, zumindest habe ich das so verstanden und geht das wahrscheinlich jetzt auch so wieder. Aber es ist wirklich spannend, was die da machen.
Auf jeden Fall.
Es ist ein spannendes Projekt und er hat auch natürlich eine ganz klare Meinung zu Europa, zur Zukunft Europas und wir haben im Gespräch auch über die aktuellen Entwicklungen gesprochen. Also als wir das Gespräch aufgezeichnet haben, war der EU-Skandal um die Vizepräsidentin des EU-Parlaments noch relativ frisch. Und auch darüber haben wir gesprochen. Also Francesco Zimmermann über seinen Verein Let's Promote Europe, über das Projekt Schülerparlament und über die Europäische Union. Michael und ich im Gespräch mit Francesco Zimmermann. Jetzt viel Spaß. Dann darf ich heute bei uns im Studio begrüßen, also natürlich Michael ist heute auch wieder hier, wir machen heute auch wieder eine Doppelmoderation und Francesco Zimmermann, hallo und herzlich willkommen im Haus der Unionsstiftung.
Herzlich, vielen Dank, ich freue mich hier zu sein.
Francesco, du bist hier mit einem sehr, sehr coolen Projekt, das die Unionsstiftung auch gefördert hat. Ich habe keine Ahnung von dem Projekt, muss ich gestehen. Und ich habe so ungefähr im Kopf, es geht um das Modell Europaparlament. Ist das richtig oder liege ich eigentlich komplett daneben?
Das ist richtig. Es geht ums Europäische Parlament. Okay. Das ist schon mal das Wichtigste. Und wir machen Bildungsprojekte, beziehungsweise wir als Verein Let's Promote Europe machen ein großes Projekt, das Europäische Schülerparlament, auf Französisch Parlement Européen des Lycéens. Und das ist quasi ein Projekt, welches das europäische Gesetzgebungsverfahren simuliert. Und viele Schülerinnen und Schüler aus Europa nehmen daran teil. Und wir zeigen denen quasi, wie die EU funktioniert.
Okay, das klingt mega spannend. Wenn man im Moment die aktuellen Ereignisse sieht, ist das wahrscheinlich wichtiger als je zuvor. Also wirft euch als Verein sowas auch irgendwie aus der Bahn, wenn dann so Meldungen kommen wie Riesenkorruptionsskandal, die Vizepräsidentin des EU-Parlaments ist geschmiert worden von Katar. Interessieren euch solche Meldungen oder ist das relativ egal?
Solche Meldungen interessieren uns natürlich sehr. Wir haben das sehr aufmerksam verfolgt, diese Angelegenheit. Es geht ja darum, dass eine Vizepräsidentin, es gibt ja mehrere des Europäischen Parlaments, quasi der Vorwurf im Raum steht, dass sie viele Gelder und Geschenke angenommen hat, um eben für Katar ganz offen Einflussnahme im Europäischen Parlament durchzuführen. Und das ist natürlich sehr, sehr schlecht. Das verurteilen wir sehr, weil es letztendlich unsere Arbeit aushöhlt. Wir sind ein junger Verein, der eben demokratische Prozesse der Europäischen Union, die einfach auch schwer zu verstehen sind, wenn man jetzt kein Politikexperte ist. Und wir möchten eben diese Prozesse erklären mit einer Simulation und wir möchten Vertrauen in die Europäische Union stärken und auch ganz konkret das Europäische Parlament. Das ist ja das, worauf wir uns fokussieren. Und deswegen sind solche Meldungen natürlich sehr bedauernswert. Aber wir sind trotzdem optimistisch, dass wir mit unserer Arbeit dazu beitragen, dass die Europäische Union bei jungen Menschen auch ankommt.
Vielleicht kannst du uns auch ein bisschen was zum Verein erzählen. Also wie seid ihr denn eigentlich auf die Idee gekommen, einen Verein zu gründen, der sich mit dem Europäischen Parlament beschäftigt? Also es ist ja jetzt auch keine alltägliche Vereinsidee.
Das stimmt, es ist keine alltägliche Vereinsidee und man muss ein bisschen weiter ausholen, weil der Verein Let's Promote Europe ist eng an der Geschichte des Projektes Parlement Européen de Lycéens geknüpft. Und das Parlement Européen de Lycéens als Projekt existierte schon ein Jahr vor dem eigentlichen Verein. Und es ist so, dass es ein Projekt gab zwischen den deutsch-französischen Gymnasien. Da ging es um eine Parlamentssimulation. Mhm. Und dann war das deutsch-französische Gymnasium in Saarbrücken 2019 an der Reihe, quasi eine Parlamentssimulation durchzuführen. Und dort haben dann drei sehr engagierte Schülerinnen und Schüler, damals der 12. Klasse, das ist unter anderem auch eben unser jetziger Präsident Gaëtan Glaub und unser Vizepräsident Maurice Kruchten, entschieden, dieses Projekt zu organisieren. Und 2019 fand dann quasi das erste Parlement Européen de Lycéens statt in Straßburg mit verschiedenen Schülerinnen und Schülern, vor allem eben aus dem deutsch-französischen Sprachraum, damals mit 100 Teilnehmern. Mhm. Und da eben die ganze Organisation von diesem kleinen Team unabhängig von der Schule, quasi im Auftrag der Schule, aber unabhängig von der Schule die Organisation stattfand, wurde quasi das Projekt ausgegründet als Verein und Ende 2019 ist dann der Verein Let's Promote Europe hier in Saarbrücken gegründet worden und seit Beginn war ich dann auch dabei. Und 2019 noch als Teilnehmer und dann ab 2020 Teil des Teams.
Ja, vielleicht kannst du uns noch ein bisschen was zum Projekt erzählen. Also wie läuft denn das ab? Ist das dann an den Schulen oder fahrt ihr nach Straßburg oder online? Also wie funktioniert das konkret?
Das Projekt hat verschiedene Phasen und das Besondere eben an diesem Projekt ist, dass es ist einfach nur eine Veranstaltung. Wir karren verschiedene Schülerinnen und Schüler einfach irgendwo hin und dann passiert das Projekt und dann ist es vorbei. Sondern wir haben wirklich den Ansatz, dass die Schülerinnen und Schüler monatelang sich auf dieses Projekt vorbereiten. Aber die Vorbereitungsphase ist auch Teil des Projektes. Das bedeutet ganz konkret, dass Schülerinnen und Schüler zu Beginn des Projektes aussuchen können, in welcher Partei sie, in welcher Fraktion des Europäischen Parlaments Teil oder in welcher Fraktion sie arbeiten möchten. Und dann werden sie eben digital auf Microsoft Teams in verschiedenen Fraktionen und auch Unterausschüssen eingeteilt. Und sie arbeiten quasi monatelang mit ihren verschiedenen Parteikollegen an Änderungsanträgen von einer EU-Richtlinie, die wir ihnen quasi vorgeben. Und das ist quasi der größte Teil von unserem Projekt. Dann gibt es noch eine Simulation des Rates der Europäischen Union. Und dann gibt es auch quasi eine dritte Säule unseres Projektes. Das sind dann sogenannte persönliche Debatten. Und diese drei Phasen, aber vor allem eben die erste Phase, wird eben vorbereitet monatelang und dann immer im Mai in Straßburg, letztes Jahr auch im Plenarsaal des Europäischen Parlaments 2022 und 2023 wieder zum Glück, quasi werden diese Änderungsanträge, die sie monatelang vorbereitet haben, in ihren Fraktionen dann quasi debattiert und eben in genau der richtigen parlamentarischen Atmosphäre.
Wie viel, jetzt, ich stelle mir das gerade vor, wie das abläuft und das klingt, und ich meine das gar nicht despektierlich, das klingt schon sehr, sehr trocken, also so ein ganzes Verfahren zu durchlaufen und dann Änderungsanträge zu schreiben und sowas. Ist das denn in der Realität, also in dem Projekt dann auch so bürokratisch, wie es jetzt vielleicht klingt oder so, wie ich das vielleicht verstanden habe? Vielleicht habe ich es auch falsch verstanden.
Nein, es ist nicht ganz so bürokratisch, weil wir natürlich darauf achten, dass wir eben die EU-Richtlinie, die wir Ihnen quasi geben, ist von uns verfasst. Das heißt, wir basieren uns natürlich auf echte Richtlinien, aber wir verfassen diese Richtlinien. Die sind auch sprachlich natürlich so angepasst, dass sie von Schülerinnen und Schülern, die teilweise 14, 15 Jahre alt sind, eben bis 18 Jahre, verstanden werden können. Und haben auch eine ganze Dokumentation und Hilfsressourcen, die eben sie dabei begleiten, diese Richtlinien zu verstehen.
Was hattest du denn zum Beispiel für eine, als du selbst noch mitgemacht hast, was war das denn für eine Richtlinie, die ihr anpassen musstet?
Wir mussten quasi ein Umweltthema anpassen und dort ging es auch schon um klassische Fragen wie Energie und Nachhaltigkeit und erneuerbare Energien. Zum Beispiel letztes Jahr hatten wir verschiedene Themen. Letztes Jahr hatten wir zum Beispiel, wenn ich von letztem Jahr rede, rede ich eigentlich von 2022, weil wir jetzt schon in der Projektplanung schon im 2023 denken. Das ist dann immer bei uns so. Also letztes Jahr hatten wir zum Beispiel Themen wie künstliche Intelligenz, dann das Thema Stärkung der europäischen Wettbewerbsfähigkeit, dann wieder erneuerbare Energien und Energiepolitik. Und aber auch ganz passend auch zu den Ereignissen von 2022 eben auch europäische Außenpolitik und Reform der europäischen Außenpolitik.
Okay, spannend. Und das heißt, die durften sich dann eins aussuchen oder müssen die alles bearbeiten?
Die verschiedenen die Schülerinnen und Schüler werden ja in verschiedenen Fraktionen eingeteilt des Europäischen Parlaments. Und innerhalb von diesen Fraktionen werden 4 Unterausschüsse gebildet.
Okay.
Das heißt, alle Schülerinnen und Schüler sind einmal in einer Fraktion und in einem Unterausschuss, die halt, und jeder Unterausschuss wird halt, hat halt ein Thema, welches es bearbeitet. Und sie können sich insofern aussuchen, dass sie zwar einem Unterausschuss offiziell, sie sind Mitglied in einem Unterausschuss, können aber, wenn sie sich wirklich noch mehr engagieren wollen, auch in den anderen Unterausschüssen mitarbeiten. Aber die Basis ist, dass sie eben sich auf einen Unterausschuss konzentrieren.
Okay. Nee, wirklich sehr, sehr spannend. Aber lass uns vielleicht mal noch so ein bisschen über die Europäische Union und auch die Wahrnehmung in den Medien oder generell über die europäische Öffentlichkeit reden. Also viele Menschen verbinden ja mit der Europäischen Union irgendwie Bürokratie oder Einschränkung von nationaler Souveränität. Aber es gibt ja auch viele positive Dinge, wie dass man wirklich von Estland bis nach Spanien frei reisen kann, dass man eine gemeinsame Währung hat, auch eine gemeinsame Wertebasis. Und dass die Europäische Union ja eigentlich, wenn man es jetzt nüchtern betrachtet, ja ein riesiges Erfolgsmodell ist. Also Friedenssicherung haben wir jetzt gar nicht angesprochen. Also es gibt ja nicht so, das ist ein Zeitraum, wo es kaum Kriege gibt. Jetzt blenden wir mal die Ukraine aus, aber Deutsche und Franzosen schlagen sich nicht mehr den Kopf ein. Warum glaubst du denn, ist dieses Bild der Europäischen Union so negativ besetzt?
Das ist natürlich eine sehr wichtige Frage und auch, glaube ich, die Frage, mit der wir uns tagtäglich beschäftigen, weil es eben schon so ist, dass eben die Europäische Union als sehr, sehr, ja, als quasi sehr unübersichtliches Konstrukt wahrgenommen wird. Man weiß nicht so wirklich, was sind dort die Abläufe, wie funktioniert diese Europäische Union. Man hört einfach nur von den Tausenden von Mitarbeitern, die in Brüssel und Straßburg für die EU arbeiten. Aber man fragt sich, was machen sie? Und es ist eben auch so, dass es auch einfach kompliziert ist, die politischen Strukturen der Europäischen Union und wie sie auch quasi, welche Rolle sie in den nationalen Gesetzgebungen einnehmen und quasi auch wirklich auf Gesetzesebene, welche Zusammenhänge zwischen nationaler und europäischer Gesetzgebung existieren. Das ist ein sehr, sehr kompliziertes Feld. Und ich glaube, das Problem ist, dass es sehr einfach ist, die Europäische Union und das System zu kritisieren, wenn man nicht richtig weiß, wie es funktioniert und was für Vorteile dieses System hat. Und um zurück zur Frage zu kommen, wir sind uns bewusst, dass eben das Image verbessert werden muss. Und wir möchten eben wirklich an der Wurzel anfangen, nämlich bei der neuen Generation, bei der jungen Generation. Und wollen eben deswegen ab 14 Jahren für Themen der Europäischen Union sensibilisieren und wir sind davon überzeugt, dass eben junge Menschen sehr schnell an dieses System herangeführt werden müssen, damit sie das verstehen, damit sie vielleicht auch dafür einstehen, auch ihr Leben lang. Und da ist auch eine bildungspolitische Aussage, die wir auch treffen. Dort wird auch zu wenig in den Unterrichten unterrichtet und wir versuchen eben diese Lücke zu füllen.
Wie sind denn die Reaktionen der Teilnehmer, der Schülerinnen und Schüler, die das Projekt einmal durchlaufen haben? Sind die danach hellauf begeistert von der Europäischen Union? Wollen die alle danach Parlamentarier werden oder sind die dann eher auch so ein bisschen ernüchtert, aber zumindest nicht mehr abgeschreckt? Also wie sind die Reaktionen oder wie stehen die am Ende des Projektes dem Europäischen Parlament und der EU gegenüber?
Wir haben durchweg positive Rückmeldungen und das zeigt sich auch daran, dass viele Schülerinnen und Schüler, die teilgenommen haben, sich erneut bewerben, falls die Schule nochmal quasi angenommen wird. Okay. Das heißt, das ist immer eine sehr schöne Rückmeldung, wenn wir die Bewerbungen durchgehen für eben neue Editionen und eben dort lesen können. Ich bewirb mich auch nochmal, weil ich letztes Jahr schon dabei war und ich davon so begeistert war. Wir können natürlich nicht über ca. 400 Schülerinnen und Schüler einzeln befragen, was sie von dem Projekt halten. Aber die Reaktionen sind, wie gesagt, positiv. Und die Rückmeldung ist auch, dass wir sie sensibilisiert haben, sich einfach mit Meinungen auseinanderzusetzen. Weil letztendlich, was wir ja machen, sind ja dann eben auch parlamentarische Debatten. Und deswegen würde ich nicht so weit gehen, dass alle Schülerinnen und Schüler dann Parlamentarier werden wollen. Aber trotzdem ein Gespür für Inhalte, ein Gespür für demokratische Diskurse entwickeln. Und das merkt man, dass quasi auch Schülerinnen und Schüler, die am Anfang vielleicht noch gar nichts sagen, dann nach ein paar Minuten und Stunden der Debatte dann auch voll einsteigen.
Cool, aber vielleicht wirklich noch mal, um auf Michaels Frage zurückzukommen. Die EU hat ein schlechtes Image. Wie ist denn das Image unter den Schülern? Also ist denen das völlig egal, dass es die EU gibt und was die macht? Oder sind die wirklich so dezidiert, ja, nee, das ist so ein Bürokratiemonster und das ist total schlecht und eigentlich sollten wir das abschaffen? Also wie stehen die eigentlich, jetzt habe ich es ein bisschen umgedreht, aber wie stehen die denn vor dem Projekt der EU gegenüber?
Also ich muss meine Aussage von vorhin ein bisschen revidieren. Ich würde nicht sagen, dass die EU per se ein schlechtes Image hat, aber ich denke, dass es sehr viele Vorbehalte gibt und da muss man auch unterscheiden, auch quasi in welchen Kreisen die EU welches Image hat. Und die Schülerinnen und Schüler gehen eigentlich wirklich sehr offen und auch sehr positiv in das Projekt rein. Wir haben aber auch Bewerbungen, die quasi das differenzierter sehen und eben auch betonen, ja, ich möchte quasi die Interessen meines Landes irgendwie vertreten. Mhm. Wir haben aber, das kann ich guten Gewissens sagen, eben auch ein sehr interessiertes, proeuropäisches Publikum und die Schülerinnen und Schüler sind schon am Anfang von dieser Grundidee begeistert, aber sie wissen eben nicht, wie es konkret ist und wir möchten ihnen die Chance geben, eben sich konkret auf europäischer Ebene mit Gleichaltrigen zu treffen.
Ja, also auf jeden Fall ein spannendes Projekt, aber das Thema Image EU, also ich finde, das ist wirklich ein großartiges Erfolgsprojekt Europa, also zum einen Frieden, zum anderen ökonomischer Erfolg. Und auch die ganzen Annehmlichkeiten auf zwischenmenschlicher Ebene. Und ich glaube, wir müssen da alle für eintreten und dann nochmal dafür werben, weil man gewöhnt sich so schnell an solche Dinge, dass man irgendwie im Saarland wohnt und Luxemburg Geld verdient nicht irgendwie stundenlang an der Grenze steht oder auch die Einrichtungen in Luxemburg nutzen kann oder umgekehrt. Also dass es da wirklich auch den unkomplizierten Grenzverkehr gibt. Oder es gibt ja noch viele andere Aspekte, Erasmus, die Europäische Union ja auch mit initiiert hat. Mhm. Und ich glaube, es ist jetzt nochmal in der Zeit, da sich zusammenzuraufen, zu gucken, wo sind die Baustellen und da nochmal neue Wege zu gehen mit der Europäischen Union und auch in Kauf zu nehmen, dass es vielleicht mal ein Stück weit abwärts geht mit dem Brexit und irgendwann geht es auch nochmal aufwärts. Und ja, lass uns vielleicht mal in die Zukunft der Europäischen Union schauen. Wie ist denn deine Einschätzung? Wir gucken jetzt ins Jahr 2040. Wird die Ukraine da Mitglied der EU sein? Sind die Briten zurückgekehrt? Und gibt es vielleicht auch neue Mitglieder wie die Schweiz oder Serbien? Also wie ist das so deine Einschätzung?
Die Briten werden noch nicht zurückgekehrt sein. Aber die Briten werden ein Handelsabkommen mit der Europäischen Union verabschiedet haben, das mehr Kooperation bedeutet und wieder ein Stück weit Annäherung. Ich denke, dass ein Wiedereintritt Großbritanniens, des Vereinigten Königreiches, eine Sache ist, die wirklich in der nächsten Generation stattfinden wird und dann eher Mitte des Jahrhunderts stattfinden wird. Was die anderen Länder angeht, ich denke, die Europäische Union hat die Pflicht, allen europäischen Staaten, die eben demokratisch sind, eine Beitrittsperspektive aufzuzeigen. Aber es ist auch vollkommen klar, dass die Mitgliedschaft der Europäischen Union mit rechtsstaatlichen Prinzipien einander hergehen muss. Und vielleicht Serbien und die Ukraine, wenn die beiden Staaten Reformen umgesetzt haben und die Wirtschaft kompatibel ist mit der Europäischen Union, denke ich, dass das auf jeden Fall klappen kann. Nur man muss wirklich darauf achten, und das sage ich explizit, weil die Europäische Union eben auch zusammengehalten werden muss, dass Bedingungen erfüllt sind, bevor quasi eine Mitgliedschaft in der Europäischen Union möglich ist.
Wie ist das denn? Ihr seid ja auch ein Verein, ihr seid ja im Prinzip ein bestes Beispiel für gelebte europäische Einigkeit. Ihr seid als Verein europaweit tätig, ihr macht das Ganze ja auch in Frankreich, auch auf Französisch. Wenn du jetzt jemanden erklären müsstest oder motivieren müsstest, der einen Verein gründen will, oder vielleicht auch jemand, der schon einen Verein hat, warum es viel, viel besser ist, einen Verein auf europäischer Ebene zu haben, als einen Verein, der nur in Deutschland angesiedelt ist. Warum ist das viel besser, auf europäischer Ebene zu denken, zu arbeiten und einen Verein zu gestalten?
Ich würde gar nicht sagen, dass es per se besser ist oder schlechter. einfach, weil viele Vereine, und das gehört ja auch dazu, viele Vereine sind einfach im Lokalen. Und ich gehe sehr, sehr gerne morgen zur Mitgliederversammlung meines Leichtathletikvereins, in dem ich schon seit 6 Jahren im Saarland hier tätig bin oder zumindest trainiert habe. Aber es stimmt, dass gerade was gesellschaftliche oder politische Themen angeht, Vereine auf europäischer Ebene sehr, sehr viel Sinn machen. Einfach, weil, und das merken wir auch in unserem Vereinsalltag, verschiedene Perspektiven, bei uns eben vor allem eben deutsche und französische Perspektiven, sehr gewinnbringend sind, weil es gibt einfach kulturell verschiedene Ansätze, wie man Probleme angeht, wie man Probleme sieht, wie man Lösungswege angeht. Und wir können einander lernen, und das merken wir eben in unserer deutsch-französischen bzw. zweisprachigen Vereinsarbeit, dass sich die Ideen ergänzen. Und deswegen würde ich einer Person, die überlegt, einen Verein auf europäischer Ebene zu gründen, würde ich dazu ermutigen und einfach vorschlagen, es auszuprobieren, weil man hat nichts zu verlieren, und im Zweifel hat man neue Leute kennengelernt und mit neuen Leuten irgendwie eine neue Verbundenheit.
Ja, also wirklich eine tolle Initiative aus Saarbrücken, die du da mit ins Leben gerufen hast, auf die wir wirklich stolz sein können. Und ja, vielleicht noch so zum Abschluss, was sind denn so deine Wünsche für die Europäische Union oder generell für Europa? Also was würdest du dir ganz persönlich wünschen? Ich meine, du bist ja noch deutlich jünger als jetzt Dominik und ich. Und was würdest du denn sagen, sollte eintreten, wenn du irgendwie so 60 bist?
Ich wünsche mir, dass die Europäische Union noch mehr im Alltag der Menschen angekommen ist, dass sie sichtbarer ist, dass vielleicht auch die Europäische Union es stärker schafft, die Erfolge und die Vorteile einfach zu zeigen. Ich denke, da gibt es noch viel Potenzial. Und ich wünsche mir ein Europa, wo wirklich verschiedene Staaten miteinander kooperieren und einfach aus einer Selbstverständlichkeit und das auch, man hat es ja jetzt auch gesehen, deutsch-französisches Verhältnis, dass es auch Probleme geben kann, dass einfach noch stärker europäisches Denken in die Politik Einzug findet und dass einfach eine Selbstverständlichkeit existiert und dass quasi man jetzt nicht irgendwie darüber reden muss, gewisse Parteien sind europafreundlicher als andere, sondern dass Europapolitik eine Selbstverständlichkeit ist, denn wir müssen jetzt mal auch mal ein bisschen auf die Welt schauen. Es gibt die Volksrepublik China, die in den nächsten Jahrzehnten zur vielleicht größten Wirtschaftsmacht der Welt aufsteigen wird. Und neben den Vereinigten Staaten ist die Europäische Union nicht alleine in der Lage, diese wirtschaftlichen Herausforderungen zu meistern. Und es ist die einzige Option für die EU, für uns als Deutschland, aber auch für uns eben als Europäerinnen und Europäer, in dieser immer globalisierteren Welt mithalten zu können. Denn noch vor 50 Jahren hat vielleicht Europa oder der Westen die Regeln geschrieben. Wir sehen mittlerweile, dass andere Großmächte die Regeln schreiben oder immer mehr die Regeln schreiben. Und deswegen ist die einzige Option, die wir haben als Europäer, zusammenzuarbeiten und mit einer Stimme zu sprechen. Und das ist, glaube ich, die Erkenntnis, die in allen politischen Parteien Einzug finden muss und die einzige Chance, die wir als Europa in der Welt eigentlich haben.
Ja, also sehe ich genauso. Das bringt natürlich noch viele Herausforderungen mit sich. Also so die Rolle des einzelnen Nationalstaats muss da auch vielleicht dann eher in die zweite Reihe treten, weil man braucht auf jeden Fall eine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik. Und das bedeutet ja, dass der Nationalstaat eher an Bedeutung verliert. Aber vielleicht noch eine allerletzte Frage oder Einschätzung von dir. Wir sind ja ein sehr europäisches Bundesland mit dem Saarland. Also wir liegen ja im Herzen von Europa. Manche sagen auch eher am Rand von Deutschland, aber ich denke im Herzen von Europa. Wir haben ja eine europäische Geschichte, unsere Stiftung auch. Wie ist denn deine Einschätzung? Also wie könnte dann die Rolle des Saarlandes in Europa zukünftig aussehen?
Das Saarland hatte ja 1955 die Chance, quasi ein europäischer Staat zu werden.
Das stimmt, ja.
Diese Chance wurde in gewisser Weise ausgeschlagen.
Die Vision hat gefehlt, glaube ich. Ja.
Die hatten nur wenige. Joho hat
die hatten nur wenige,
ja. Weniger haben sie geteilt.
Aber, aber trotzdem, das Saarland ist für mich meine Heimat, Saarbrücken spezifisch. Und das Saarland hat gerade in diesem europäischen Kontext sehr, sehr viel Potenzial. Das Saarland selbst steht vor sehr, sehr großen wirtschaftlichen Herausforderungen. Wir sehen es mit dem Strukturwandel, Ende des Kohleabbaus, aber auch die Stahlindustrie steht unter den Aspekten auch, die ich vorhin genannt habe, Globalisierung unter Druck, aber auch natürlich Automobilhersteller. Und das Saarland muss versuchen, diesen Vorteil, diesen grenznahen Vorteil versuchen, noch stärker auszuspielen. Und ich würde mir auch wünschen von der saarländischen Landespolitik, wirklich noch konkreter das Gespräch zu suchen mit der französischen Seite. Und auch hier ist es natürlich nicht einfach, wenn zum Beispiel in Frankreich die Ansprechpartner in Straßburg von Grand Est nicht die Kompetenzen haben, die eine saarländische Landesregierung hat. Aber da muss man einfach pragmatische Lösungsansätze finden, muss man wirklich das Gespräch suchen mit der französischen Seite, aber natürlich auch Luxemburg oder Belgien nicht aus den Augen verlieren. Und ich bin sehr gespannt und wir werden als doch letztendlich europäischer, aber dann auch Saarbrücker Verein und saarländischer Verein sehr darauf achten, wie die saarländische Landesregierung und speziell Anke Rehlinger in den nächsten 4 Jahren die Aufgabe als deutsch-französische Kulturbeauftragte wahrnehmen wird. Und wir sind sehr gespannt, wie das Saarland auch davon profitieren kann.
Francesco, vielen Dank. Wo kann man denn mehr Infos über euren Verein finden Und wenn jetzt Schülerinnen und Schüler zuhören oder Eltern, die Schüler daheim haben, die sagen, ey, das wäre doch was für meine Tochter, für meinen Sohn, wo können die sich denn bewerben? Also wo gibt es Infos über euren Verein?
Wir haben eine Projektwebseite über das Parlement Européen des Lycéens, einfach pelhq.eu.
Findet ihr auch in den Shownotes?
Richtig, und ansonsten können wir eben nur dazu motivieren, wenn Schülerinnen und Schüler Lust haben, mitzumachen, quasi im Blick zu behalten, wann quasi die Schulen sich bewerben können und dann auch konkret auf Lehrerinnen und Lehrer zugehen und sagen, hey, lass uns doch mal hier teilnehmen als Schule, und dann kann sich die Schule bewerben, und wenn die Schule angenommen ist, können sich die Schülerinnen und Schüler bewerben.
Sehr schön.
Ja, und vielen Dank.
Genau, und alle Infos findet ihr auf jeden Fall in den Shownotes. Also wer Interesse hat, mehr über den Verein zu erfahren, oder wer seine Schule anmelden möchte für dieses tolle Projekt, einfach in unsere Shownotes gehen, da gibt es einen direkten Link. Und da gibt es dann alle Infos. Francesco, vielen herzlichen Dank.
Ja, vielen Dank, und ich sage bis bald.
Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung.